Das war wieder eine gute Darstellung von Zizek. Nicht so einfach darzustellen. Gibt es unmittelbar Fragen? Auch Verständnisfragen oder was wir nach der Position selbst?
Hast du auch Leute aus der religiösen Ecke gelesen, die Zizek gelesen haben und was sie dazu meinen?
Nee, also ich weiß auch nicht, ob das in der Richtung rezipiert worden ist oder so, keine Ahnung. Also ich glaube auch nicht, dass es die wirklich interessiert, weil ich glaube eigentlich, also ich habe nicht das Gefühl, dass Zizek hier jetzt irgendwie die absolute Bibelauslegung irgendwie präsentieren will, sondern es ist mehr so ein, also ich empfinde, dass das ein strategischer Schachzug einfach ist. Oder, ja, also ich glaube nicht, dass es eben darum geht, jetzt irgendwie eine gute Bibelauslegung zu machen oder zu behaupten, so steht das jetzt drin oder das, also obwohl er immer sagt, das wahre christliche Erbe und so weiter, aber ich glaube, das ich weiß nicht, ob das ernst meint.
Das ist aber eine Bewegung, die ihre große Vorgeschichte hat. Und das, was Zizek jetzt macht, steht im Grunde auch, es ist im Grunde sehr fashionable. Wenn man so verfolgt, was generell passiert. Es ist halt so mit der Religion, dass in der Moderne, sagen wir, beginnen mit der Aufklärung, hat man immer die Religion attackiert, zunächst einmal, als eine Rechtfertigung, das besteht. Diese Attacke gegen die Religion war das wichtigste Anliegen für die Aufklärung, das wichtigste Anliegen für die sozialistische Bewegung im 19. Jahrhundert, für die zweite Nationale, für die kommunistische Bewegung und so weiter. Und diese ganze antireligiöse Propaganda hatte eben damit zu tun, dass man sozusagen geglaubt hat, dass wenn man die Religion erschüttert, dann erschüttert man auch die Fundamente der Gesellschaft, die an diese Religion glaubt und die durch diese Religion gerechtfertigt ist, wird in ihrem Status quo. Und wenn diese Fundamente erschüttert werden, dann fällt auch die Gesellschaft, dann lösen die gesellschaftlichen Strukturen auch auf, werden unglaubwürdig. Und dadurch wird der Boden vorbereitet für eine Revolution oder eine Veränderung der Gesellschaft. Und wenn wir jetzt sehen, was passiert ist nach der Französischen Revolution, dann im Laufe des 19. Jahrhunderts, am Ende des 19. Jahrhunderts, nach der Krise der sozialistischen Bewegung, am Ende des 19. Jahrhunderts, Beginn des 20. Jahrhunderts, was heute passiert, da sind das die gleichen Vorgänge, die nicht interessant zu sein scheinen. Nämlich die Leute, die in einer aufklärerischen, sozialistischen, marxistischen, kommunistischen Phase besonders antireligiöse Waren mutieren sehr schnell zu religiösen Fundamentalisten. Ja, das ist ein ziemlich fundamentalistisches Buch. Zu religiösen Fundamentalisten. Und man fragt sich, was passiert hier in dem Fall. Ich denke, es passiert Folgendes, dass wenn die Religion für diese radikale Bewegung, die Religion zunächst einmal sich zeigt, als eine, wie gesagt, Rechtfertigungsstrategie, Rechtfertigungsgrund. Nun wird die Religion aber erschüttert und auch vielleicht vernichtet. Also die Französische Revolution hat die Kirche beinahe vernichtet, beinahe physisch vernichtet. Die russische Revolution auch. In anderen Ländern die Desäkularisierung ist so weit vorgeschritten, dass man kaum noch von Religion sprechen kann. Merkt man, gerade merkt man in der radikalsten Teil der Intelligenz sein, dass die Gesellschaft sich dadurch nicht erschüttern ließ, dass alles läuft, wie es immer war. Das heißt, die Intelligenz beginnt sehr oft mit einer naiven Vorstellung, dass das Leben der Gesellschaft sich gründet auf einem Glauben, auf einem Wort oder auf einer Überzeugung. Und dass wenn die Menschen die Überzeugung ändern, dann ändern sie auch ihr Verhalten und bauen die Geschichte dann anders auf. Erst wenn sie diese herrschende Überzeugung irgendwie beseitigen oder diskreditieren, merken sie, dass die Gesellschaft sich dadurch überhaupt nicht beeinflussen lässt, sondern die Geschäfte laufen, sie immer gelaufen sind. Mit einer aber wichtigen Unterschied. Diese Gesellschaft, die früher sich unter einem Rechtfertigungszwang gefühlt hat und wollte sich rechtfertigen zu lassen durch die Religion, wird dermaßen narzisstisch, dass man nicht mehr das Gefühl hat, man muss sich überhaupt rechtfertigen, sondern die Dinge laufen, wie sie laufen, ohne jede Erklärung und Rechtfertigung. Das heißt, was verloren geht, ist nicht der Status quo, gerade der Status quo wird beibehalten, sondern was verloren geht, wenn die Religion abgeschafft wird, ist die Transzendenz. Und die Transzendenz ist nichts anderes als die Möglichkeit, die Gesellschaft zu kritisieren. Und dann plötzlich versteht man, dass die gleiche Instanz, die etwas rechtfertigt, gleichzeitig auch die Instanz der Kritik ist. Und es kann auch nicht anders sein. Weil im Namen wessen Instanz und dann was für eine Instanz wir überhaupt irgendwelche Forderungen erheben können. Das ist sehr, sehr klar, wird ja von den Leuten gesehen in der Sowjetunion. Ja? Die kommunistische Ideologie hat den Menschen versprochen, sich um sie zu kümmern und irgendwie etwas Gutes für sie zu tun. Deswegen war der Staat immer kritisiert, dass er nichts Gutes tut, obwohl er das versprochen hat. Jetzt ist der kommunistische Ideologie abgeschafft, jetzt ist der Putin gekommen. Und wenn jetzt an Putin die Forderung gestellt wird und die Nachfrage, warum kümmern Sie sich nicht um uns, dann sagt er, wir haben es Ihnen nicht versprochen. Die Kommunisten haben es versprochen, dass sie um Sie kümmern. Wir haben nur versprochen, dass wir für die tüchtigen und erfolgreichen Märkte und Möglichkeiten schaffen. Also kümmern Sie sich bitte um sich selbst. Ja. Und wenn Sie das nicht können, dann sind wir nicht die richtige Adresse, ja, für solche Klagen und Forderungen. Das heißt, an dem Augenblick, an dem die Ideologie abgeschafft wird, als Rechtfertigungsmechanismus für eine gewisse Gesellschaft, wird gleichzeitig auch die Möglichkeit der Kritik mit abgeschafft. Das bedenken die Kritiker oft nicht. Sie bedenken nicht, dass eine Kritik nur dann formuliert werden kann, wenn ein gewisser ideologischer Anspruch vorformuliert wird. Und dann kann man sagen, warum haben sie uns versprochen, milde zu sein, barmherzig zu sein, gut zu sein und so weiter und so fort. Zum Beispiel Religion hat es versprochen. Dieses Versprechen aber nicht eingehalten, stattdessen war es grausam und so weiter und so fort. Und dann sagen die Leute, warum sind sie so grausam, wenn sie uns versprochen haben, barmherzig zu sein? Das ist ein starker Einwand, eine starke Anklage, allerdings nicht für denjenigen, der zusammen, der zum Beispiel nie versprochen hat, milde oder barmherzig zu sein. Wenn jemand zum Beispiel durch Chinggis Khan kommt, und sagt, warum schlagen Sie alle Köpfe ab? Ja? Ich habe nichts anderes versprochen. Ich habe in meinem Programm schon festgeschrieben, dass ich, wenn ich jemanden treffe, dann schlage ich den Kopf ab. Und ich halte an meinem Versprechen, also der Mensch ist dann nicht kritisierbar. Und so merkt man mit der Zeit, dass das religiöse Versprechen, und gerade in seiner affirmativsten Ausprägung, in seiner radikal affirmativsten Ausprägung, gerade dieses Versprechen eigentliche Grundlage für die kritische Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit bilden kann. Also wie gesagt, ist dieses Versprechen mal angeschafft, steht die Wirklichkeit ohne Anspruch da. Und steht sie ohne Anspruch da, ist sie auch grundsätzlich nicht kritisierbar. Deswegen schwenkt nach dem Verlust dieser Ausgangspunkt der Kritik, schwenkt und gerade die intellektuelle Welt, die intellektuelle Schicht, die am kritischsten aufgetreten ist, versucht jetzt dieses Versprechen am radikalsten neu zu formulieren und zu begründen. Ja? Sie wandeln sich zum Fundamentalisten, gerade weil sie dieses Versprechen wieder verstärken müssen, damit das Versprechen wieder zum Ausgangspunkt sein könnte für eine mögliche kritische Auseinandersetzung mit dem Status quo.
Was war? Dann würde Sie sagen, Schicheck ist fundamentalistisch als der Lehrer, der Versprechen zu behalten, ohne es jemals, aber gleichzeitig die Kritik des Versprechens, nämlich die können besser als ohne, ein lösbares Zeichen.
Das zum Teil, ja.
Zum Beispiel in den mystischen Grundlagen, ja. Indem man die Gerechtigkeit als Ideal behält, aber eben darauf hinweist, dass sie nur als Ungerechtigkeit etabliert werden kann. Also faktisch ihr Gegenteil mit sich führt und deswegen nur als immer noch auf sie verweisen kann, ohne sie zu etablieren.
Ja, das ist zwar richtig. Und so argumentiert er. Das kann man immer um die Frage stellen, das möchte ich auch tun. Aber ich glaube, der Hauptpunkt der Anklage gegen Derrida bei Zizek ist die schlichte Tatsache, dass der Derrida Jude ist. Und diese Art Kritik ist nicht extern dem Projekt als solch. Die Ablehnung des Derridianismus als eines jüdischen, im Judentum verankerten Diskurses braucht bei Zizek keiner im Grunde, wie auch bei vielen anderen Autoren dieser Art, braucht keine zusätzliche Begründung. Es genügt zu sagen, dass es jüdisch ist, um das abzulehnen. Man findet diese Gestus bei vielen Autoren auch am Beginn der romantischen Bewegung nach der Französischen Revolution. Die reine Feststellung der Andersartigkeit einer anderen Religion genügt, um sie zu verwerfen. Das ist von der katholischen Seite vor allem ganz ausgeprägt. Es genügt zum Beispiel bei einem Autor protestantische Züge zu entdecken, um zu sagen, dieser Autor taucht für uns nicht. So macht auch Zizek. Es genügt ihm im Grunde zu sagen, dass der Derrida nicht im christlichen Glauben verankert ist, sondern im anderen Glauben, um ihn zu verwerfen. Warum passiert es? Warum genügt es? Es genügt nicht aus rassistischen oder etwa antisemitischen Gründen, sondern womit wir hier zu tun haben, ist ein Rückkehr zu Versprechen. Und das bedeutet auch die Frage, wem was wann versprochen wurde. Diese Frage scheint plötzlich eine zentrale zu sein. Das heißt, den Juden wurde etwas versprochen. Sie sollen auch vielleicht daran halten. Aber uns wurde das nicht versprochen, sondern uns Christen wurde was anderes versprochen. Also wir müssen zunächst einmal uns fragen, was uns versprochen worden war, was uns als eine Gemeinschaft religiös konstituiert hat, sonst driften wir ab in einer Situation, einer möglichen Wahl zwischen verschiedenen Religionen. Und das ist genau das, was diese Art Rückkehr zur fundamentalistischen Position vermeiden soll. Weil was Was diese Rückkehr vermeiden will, ist eine Instanz der Wahl zu schaffen zwischen verschiedenen Ideologien aufgrund einer sozusagen sich frei verstandenen Gesellschaft. Verstehende Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der sozusagen die freie Wahl gibt. Es gibt keine obere Instanz. Wenn es aber keine obere Instanz gibt, es scheint zunächst einmal eine befreiende Situation zu sein. Eine befreiende Situation zu sein. Im nächsten Augenblick merkt man aber, dass wenn es ein zentrales Versprechen nicht gibt, wenn ein übergreifendes Versprechen nicht gibt, gibt es auch keine Möglichkeit der Kritik dieser Gesellschaft als solche und in ihrer Totalität. Das heißt, eine Gesellschaft, die sich befreit versteht, akzeptiert auch keine Instanz, im Namen der diese Gesellschaft kritisiert werden könnte. Also fragt man sich, was wäre das, was diese Gesellschaft immer noch als Kritik an sie verstehen könnte. Das ist eine religiöse Kritik letztendlich. Das heißt, eine Kritik im Namen einer fremden Religion ist sinnlos. Weil Kritik im Namen einer fremden Religion ist Kritik aus einer fremden Position. Sicherlich kann Derrida Europa kritisieren. Gut, aber dann kann man sagen, er kritisiert doch aus der Fremde. Er ist sowieso irgendwo anders. Ja, er ist anders verankert in einer anderen Kulturalität. Nur diejenige Kritik sehr effektiv, die man nicht territorialisieren lassen kann, von der man nicht sagen kann, es ist die Kritik eines aus einer anderen Perspektive, sondern stattdessen kann man sagen, es ist eine Kritik aus der Perspektive, die unsere Gesellschaft, so wie sie ist, geformt hat, historisch, wie Christentum. Unsere Gesellschaft ist einem gewissen Bild, und das ist das christliche Bild, immer noch auf vielen Ebenen verpflichtet. Man kann nicht sagen, der kommt ja von draußen, der kommt ja von innen. Ja. Und wenn eine Kritik aus einer inneren Instanz kommt, sie kann auch nicht abgewiesen werden. Das heißt, es genügt eine gewisse kritische Position zu exterialisieren, zu territorialisieren und als Fremde anzuzeigen, als dass diese Position als eine kritische, als eine verpflichtend kritische, für die Gesellschaft verpflichtend kritische, unabweisbar kritische, sofort desavouiert wird. Ja? Und es ist interessant, dass man dieses Buch von Žižek lesen muss, im Kontext zum Beispiel, dem auch Žižek sich angeschlossen hat inzwischen, auch explizit in seinen letzten Reden, zum Beispiel Rede, die ich gerade von in Berlin gehört habe, eine sehr, sehr extreme christliche Kritik an alle Formen des Buddhismus. Zum Beispiel. Jetzt sind viele Bücher in Vorbereitung, die allesamt von früheren Marxisten geschrieben worden sind. Zum Beispiel von der führenden Vertreter Carrington, der führende Vertreter der britischen Culture Studies, der praktisch der marxistische Soziologe und Kulturkritiker in England war. Und ich habe das Manuskript dieses Buches gelesen. Ja. Und das ist nichts anderes als Verteidigung des christlichen Erbes gegen die buddhistische Perversion. Ja. Wo er sagt, dass der Buddhismus ist eine Seuche, ist eine Krankheit, die befallen hat der westliche Philosophie und die westliche Imagination seit der frühen Romantik. Und letztendlich zur Niederlage des Marxismus geführt hat. Weil die vom Buddhismus infiziert sind, sie sind unfähig, der Welt gegenüber einer transzendenten Position, das heißt einer subjektiven Position, einer revolutionären Aktion anzunehmen. Ja? Stattdessen, sie versinken sozusagen in einer sozusagen geistigen Einverständnis mit der Immanenz, einem geistigen Einverständnis mit dem Augenblick der Erlösung, ja, und so weiter und so fort. Nun, diese Kritik von Carrington geht es wirklich, und er beginnt wirklich mit Schopenhauer, bis zu heutigen kalifornischen Pop-Buddhismus und bezieht alles absolut, was hier schlicht war in der europäischen Kultur dieses Jahrhunderts, auf den buddhistischen Einfluss. Ja? Der Christentum, die christliche Voraussetzung unserer Kultur untergräbt und weiter untergräbt. Und dann sagt er, was eigentlich passiert ist, ist nicht die Westernisierung der Welt, sondern Globalisierung ist Vergiftung der europäischen Kultur. Und es passiert die Easternisierung der westlichen Zivilisation. Und am Ende der Globalisierung wartet auf uns der Untergang der westlichen Zivilisation infolge der Verbreitung dieser negativen buddhistischen Einflüsse. Damit auch alle Untergang von allem, was das Blut der westlichen Kultur ausmacht, inklusive des Marxismus in erster Linie. Das heißt, wir haben das. Ja? Jetzt kommt ja dazu auch die Forschung. Ja? Auf diese Forschung hat auch Zizek sich bezogen. Man fragt sich, wer waren aber diese ganzen Buddhisten überhaupt? Ja? Also zunächst einmal schienen sie so nette, friedfertige Leute zu sein, ja, die zu uns gekommen sind, um uns friedfertiger zu lehren. Ja, und so haben wir ihnen geglaubt. Jetzt, nachdem aber die erste Welle des Kampfes gegen Buddhismus schon rollt, guckt man in die Biografien und es stellt sich heraus, dass die allesamt Kriegsverbrecher waren. Der ganze moderne Buddhismus kommt doch von Suzuki. Ja. Nun, Suzuki, der hat in den 40er, 50er Jahren in Amerika alle Standardbücher geschrieben über Zen-Buddhismus, die dann zu Ausgangspunkt geworden sind für die buddhistische Welle, die bis heute sozusagen rollt. Und was der Westen unter Buddhismus versteht, das sind die Suzuki-Bücher in einer oder anderen Form. Als ich sehr jung war, noch praktisch Kind, habe ich auch die gelesen. Ja. Und war auch faszinierend. Jetzt fragt man sich, wer ist aber Suzuki und was hat er sonst geschrieben? Und es hat sich herausgestellt, dass er nicht nur zum radikalsten faschistischen Kern der japanischen faschistischen Bewegung 30er Jahre gehört hat, sondern dass sein Hauptwerk war sein buddhistischer Lehrbuch für die Kamikaze, wo es stand, dass der Moment der absoluten Erleuchtung in Satori nur dann erreicht werden kann, wenn der Kamikaze sich mit allen anderen in die Luft sprengt. Dass nur im Rahmen einer militärischen Handlung sozusagen der buddhistische Glaube sich verwirklicht, dass der Buddhismus generell ist ja Grundlage für wahres Verhältnis zum Militär. Und da ist er begründet, weil, dass die westliche Welt keinen richtigen Militarismus kennt. Weil die westliche Welt ein anderer Zugang zu Geschichte hat und zum geschichtlichen Erlebnis. Das heißt, sieht das Leben als Kontinuität. Und wenn man das Leben als Kontinuität sieht, gebildet durch Judentum, Christentums und dieses Verstehens der Zeit als kontinuierliche Zeit, dann sorgt man zu sehr um sein eigenes Leben. Und der Sinn eines Kriegers besteht nicht darin zu siegen, sondern zu sterben. Also er muss womöglich versuchen, den Augenblick zu finden, wo er zusammen mit der ganzen Welt untergeht. Das heißt, zu Kamikaze wird. Und deswegen ist der Zen-Buddhismus kriegerisch gesehen anderen Religionen weit überlegen, weil er eben solchen Krieger erzeugt. Alle anderen Vertreten der Buddhismus waren auch früher alle unterrichteten an Militärakademie in Japan. Und erst nach der der ganze Zen-Buddhismus überhaupt, in der Form, in der er nach Europa über Amerika ausgewandt worden war, das waren alle emigrierten Faschisten von den Militärakademien, die zunächst einmal von CIA angeworben worden waren, dann reingewaschen, nach Kalifornien transportiert und dann von Kalifornien aus haben sozusagen Buddhismus propagiert. Die gleiche Geschichte war zum Beispiel mit buddhistischen und hinduistischen Wendern bei Leuten wie Mirka Eliade oder Cioran. Yes, ja. Beide aus Rumänien und beide Mitglieder der Eisernen Garde und beide verhaftet für lange Zeit vom faschistischen Regime, wie sich in Rumänien für eine zu radikale faschistische Gesinnung. Das heißt, die Leute waren für Rumänien zu radikal, wurden dann freigelassen von den Deutschen, ja, bei der deutschen Besetzung Rumäniens, als Verbündete, und haben diese Freilassung benutzt, um sich dann in Paris abzusetzen. Ja. Und dann Eliade ist ja weitergefahren nach Amerika. Und das war eben der Mann, der diese östliche sozusagen Weisheit jetzt in einer anderen Variante aus Harvard propagiert hat. Das heißt, man sagt jetzt, unsere christliche Glaube und unsere christlich-marxistische Kultur ist jetzt untergraben von einer Kombination aus Buddhisten, Faschisten und sonstigen Leuten. Das heißt, eine Richtung, die nicht geschichtlich, nicht einmalig ist, sondern wenn man zum Beispiel sieht, was am Ende des 19. Jahrhunderts passiert, das sind die gleichen absoluten Argumente. Das gleiche waren Russen zum Beispiel. Fast alle Sozialisten und Marxisten der ersten Stunden sind Anti-Buddhisten geworden. Ungefähr am Anfang des 19. Jahrhunderts. Am Anfang des 20. Jahrhunderts. Die gleiche Welle rollt auch gegen die Judentum. Und das ist ja beispielsweise der Fall. Weil das Judentum wird verstanden eben als Verzögerungstaktik für den revolutionären Kampf. Was sozusagen dem Judentum fehlt, ist die Finalität und die Fähigkeit, eben bei Null anzufangen und sich effektiv in der Realität selbst durchzusetzen. Und da kommt zu diesem Streit eben. Derrida sagt, Christentum ist nicht radikal genug, weil Christentum dazu zensiert, auf einen bestimmten historischen Zeitpunkt und zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt seine Arbeit als vollendet anzusehen. Ja, das ist der Argument des Spectre de Mars. Das heißt, Christentum hat allgemeine Tendenz zu sagen, es war früher alles falsch, jetzt ist es richtig geworden. Dann sagt Derrida, früher war nicht alles falsch, aber auch nach diesem Augenblick ist nicht alles richtig. Ja, wir können nie selbst zufrieden sein, wir können nie das Gefühl haben, wir haben es geschafft, sondern es gibt immer ein Versprechen, das uneingelöst bleibt. Und das ist sozusagen das Radikale des Judentums. Nun sagt Žižek, es ist zwar das Radikale des Judentums, aber nicht radikal genug für uns Christen, weil wir Christen machen einen Schnitt, was die Juden nie tun. Ja? Sie behalten oder sie verharren in der Tradition und sind zu Neuanfängen fähig. Das heißt, wir haben hier zwei unterschiedliche Begriffe der Radikalität, die schwer kommensurabel sind, unter denen man argumentativ nicht wählen kann, im Grunde. Aber der eigentliche Argument ist, wir sind doch Christen. Und deswegen müssen wir doch im Zeichen der christlichen Kultur argumentieren und der Juden lassen im Zeichen der jüdische Bedeutung. Ich habe, glaube ich, erzählt, einige intellektuelle islamische Ursprung kennengelernt letzte Zeit und sie haben alle mir berichtet, dass die Talibans und radikale Islamisten und so weiter waren alle früher Mitglieder der kommunistischen Parteien, inzwischen aufgelöst in arabischen und muslimischen Ländern. Also gerade nicht der traditionelle Schiit, die immer traditionell islamistisch waren, sondern gerade diejenigen, die gegen diese Schicht gekämpft haben, kämpfen auch weiter gegen die gleiche Schicht. Und das ist interessant, dass die Fundamentalisten haben im Grunde immer den gleichen Feind. Und Zizek hat auch den gleichen Feind. Also wenn man zunächst einmal gegen die bürgerliche Ordnung gekämpft hat im Namen des Progresses, des Fortschritts und der neuen Kräfte historischer, jetzt kämpft man gegen die gleiche Ordnung, die gleiche Idee der Liberalität, die gleiche Status quo im Namen eines ursprünglich religiösen Versprechens, das sozusagen jede Ordnung transzendiert, inklusive der Existierenden. Dieser Umschwung von Progressismus zu Fundamentalismus zeigt, dass der Fundamentalismus ein durch und durch modernes Phänomen ist, hat überhaupt nichts zu tun mit irgendwelchen reaktionären oder rückgewandten Forderungen, was auch immer, oder mit regressiven Forderungen, sondern ist einfach eine Figur des kritischen Denkens. Fundamentalismus ist eine Figur des kritischen Denkens, des modernen kritischen Denkens. Eine Figur, die sich darin aufzeichnet, dass man, um eine Kritik an die Gesellschaft zu üben, sozusagen das Versprechen aufgreift, dass diese Gesellschaft sich selbst gegeben hat. Ja. Und diese Benutzung des eigenen Versprechens sozusagen die Gesellschaft dort trifft, wo sie sich am empfindlichsten fühlt. Ja, denn wenn man aus einer Außenperspektive kritisiert, dann kann die Gesellschaft das immer abwehren. Wenn man aber im Namen der Ideale der Gesellschaft selbst kritisiert, und zwar in radikalisierten Formen, dann kann die Gesellschaft nicht sagen, wir akzeptieren diese Kritik als eine Fremde nicht, sondern sie muss sozusagen sich diese Kritik beugen bis zu einem gewissen Grad. Also muss sie ernst nehmen. Und zum Beispiel, zumindest wird erwartet, dass die Gesellschaft eine solche fundamentalistische Kritik ernst nimmt. Und so zum Beispiel der Intellektuelle, der in einer muslimischen Land kommt, wie Afghanistan, und beginnt zu sagen, sie leben alle archaisch. Sie leben alle nicht modern. So kann man das nicht leben. Da sagen diese Völker, ja, du bist ja gekommen aus Paris, aus New York. Wer bist du, uns zu belehren, ja, wie wir leben sollen? Wenn er aber kommt und sagt, sie leben nicht, wie der Mohammed ihnen das gesagt hat, zu leben, ja, sondern sie verraten seine wahre Lehre, weil seine wahre Lehre wurde pervertiert durch die 100 Jahre der Abweichungen. Und jetzt möchte ich Sie noch einmal daran erinnern, was dieses ursprüngliche Versprechen war, indem Sie selbst diese Gesellschaft konstruiert haben und im Grunde dann nichts anderes auch Ihnen sagt, was er zunächst einmal auch gesagt hat, im Namen des Fortschritts und so weiter und so fort. Ja. Irgendwie können Sie sich das entwaffnen und können Sie nicht abweisen. Das ist im Grunde das, was Zizek tut. Was Zizek hier macht, ist nichts anderes als wieder kommunistische Propaganda. Die Kirche wird total interpretiert als kommunistische Partei. Das heißt, partikulare Repräsentant des Universalen. Und als wir in Wien mit Zizek darüber gesprochen haben, ich habe gesagt, dass er so etwas wie ein philosophischer Ready-Made-Diskurs praktiziert. Das heißt, er hat so eine universalistische diskursive Formation aufgebaut und das alles Partikulare, was gestellt wird in dieser Formation, wird sofort universal, ja, wie William Wapfen schon. Und so funktioniert es im Grunde im Sinne im Grunde der kommunistischen Ideologie. Ja? Kommunistische Ideologie formiert die Partei als eine elitäre, kleine Gruppe, die das Universale innerhalb der Gesellschaft vertritt, gerade bei dieser Gruppe partikular. Und diese Figur überträgt Zizek praktisch auf alles. Und in erster Linie jetzt auf die Kirche. Und wenn es jetzt auf die Kirche diese Figur überträgt, dann das sind alle sprachlos. Ja? Ich habe das schon bemerkt, wie die Leute darauf reagieren. Ja. Weil, sehen Sie, der, wenn der Zizek kommt und die Charakter vielleicht beginnt, unsere europäischen Werte gegen die jüdische, ich weiß nicht, buddhistische und sonstige Abweichungen zu verteidigen. Was kann man dazu sagen? Auf der einen Seite ist es total kommunistisch, auf der anderen Seite ist es total konservativ. Und jeder findet sich wieder in so einer Situation. Ja? Auf der anderen Seite und vor allem ist der kritische Pathos, also die Figur der absoluten totalen Kritik, dadurch beibehalten. Ja? Dadurch, dass er diese fundamentalistische Position jetzt beansprucht, behält er sozusagen die große Gestus, die alle anderen schon verloren haben, dass die Kommunisten auch verloren haben. Ja? Weil sie wissen nicht, was dieses Versprechen ist, im Namen dessen sie jetzt sozusagen diese totale Kritik üben können. Aber Kirche ist es nach wie vor. Christus ist es nach wie vor. Buddha ist es nach wie vor. Ihr Islam ist es nach wie vor. Nach wie vor haben wir die Möglichkeit, eine so totalisierende Kritik durch die Religion. Und ich denke, das ist eine Figur, die sich überall auf der Welt verbreitet. Und zwar in muslimischen Ländern noch schneller als irgendwo anders, aber das war nur der Anfang. Und als diese Zerstörung von Buddhas Monumenten stattgefunden hat, da hat Zizek einen Text geschrieben für Talibans. Weil er gesagt hat, alles Fundamentalistische ist gut, weil wenn man diese Zerstörung nicht bejaht, dann sieht man in diese Buddha-Figuren nur Kunstwerke, was sie nicht waren. Sie waren Manifestationen eines religiösen Glaubens. Und in diesem Sinne, die westliche öffentliche Meinung, die diese Buddha-Statuen als Kunstwerke verteidigt, ist die eigentliche Beleidigung, viel tiefgreifendere Beleidigung dieser Buddha-Statuen. Die einzige, die Bedeutung dieser Buddha-Statuen wirklich verstehen, das sind die Taliban, deswegen zerstören sie sie, weil sie ernst nehmen. Ja? Und weil sie verstehen, dass sie eine tiefe religiöse Bedeutung haben. Und sie hat an viele deutsche Zeitungen diesen Text geschickt und keine einzige hat es publiziert. Und dann hat er die FAZ geschickt, hat er die Zahlen geschickt und ich glaube, im Endeffekt nur TAZ hat es publiziert. Also in Anführungs. Aber interessant ist, dass der Zizek unmittelbar so eine tiefe Verbundenheit mit Taliban geführt hat. Und ohne irgendwelche Auftrag zu bekommen, was für ihn nicht typisch ist. Ja. Sozusagen aus dem Herzwunsch ja heraus einen Text geschrieben hat. Unsere Schwierigkeit, ihn unterzubringen.
Aber hier hat er doch genau für sich diese Position, was er bei Derrida ablehnt. Denn er argumentiert nicht kann nicht aus der Position des Muslims heraus argumentieren. Er kommt ja von außerhalb, so wie Derrida mit seiner jüdischen Kultur ein Stück weit außerhalb seiner eigenen steht.
Ja, sicher. Er sozusagen argumentiert aus der christlichen Position, aber er hat gleichzeitig eine tiefe Verwandtschaft, er führt eine tiefe Verwandtschaft mit Derrida. Und er spürt eine tiefe Verwandtschaft mit Taliban. Also er fühlt gleichzeitig eine Verwandtschaft mit allen, die sich auf die radikal fundamentalistische Position zurückziehen. Und das ist ja sehr typisch für das französische Situation insgesamt. Ich habe zwei Filme gesehen, eine relativ lange, eine relativ kurze, die mich sehr, sehr beeindruckt haben. Ein Film war über Freud. Über Freud wurden zweiteilige Filme, französische Filme gedreht, oder Arte gezeigt. Über Freud wurde nur gesagt, dass er ein Jude war. Nur. Die ganze Psychoanalyse war nur abgeleitet von seinem Judentum, aus der jüdischen Tradition. Ist ja Derrida aufgetreten, sind alle die aufgetreten. Und die ganze Interpretation hat aufklärerische Position total ausgeblendet, Sozialismus ausgeblendet, Gesellschaftskritik ausgeblendet. Es war nichts davon zu hören. nur alles eine Art neuen Theologie, die sich verankert ist im Alten Testament und so weiter und so fort. Dann kam eine Sendung über Lacan. Außer dass Lacan gläubiger Katholik war, sein Bruder, Mönch, mit dem er immer über seine neue Schrift konferiert hat und immer wieder in ein Kloster gefahren, um mit sonstigen Brüdern zu sprechen, war wiederum nicht sicher. Also diese Einschreibung unterschiedlicher ideologischer Ansätze, unterschiedlicher ideologischer Strömungen in die Religion, in die Religionstradition, als immer noch bleibende und alleinbleibende Instanz einer Transzendenz, die nicht völlig aufgesaugt ist von der existierenden befreiten Gesellschaft und nicht völlig sozusagen entkräftet worden war, das ist der Gestus der Gestus unserer Zeit ist einfach. Und ich finde in diesem Sinne das Buch Žižek von Žižek sehr, sehr symptomatisch. Ich würde nicht sagen, dass es das teile, ja. Aber ich finde das sehr, sehr symptomatisch. Da liegt wirklich total in der Zeit.
Aber diese Analyse funktioniert ja auch nur, wenn praktisch man über eine Gesellschaft sagen kann, dass sie eindeutig irgendeinem Glauben angehört oder so. Also wenn man jetzt zum Beispiel nach Peru geht, also da wüsste ich nicht, sind das Christen oder, also ich meine, die haben ja irgendwelche Naturreligionen dem Christentum adaptiert, aber also ich meine, fühlen die sich dann als Christen oder kommt dann diese eigentliche vom Christentum versteckte Religion dann wieder raus? Oder also ich meine, können die sich angesprochen fühlen oder wie ist dann sowas?
Aber über Peru kann ich nichts sagen. Wobei ich das Gefühl habe, na sagen wir so, so etwas wie Peru gibt es ja nicht. Also, es gibt nur zwei Länder auf dieser Karte. Auf dieser Karte gibt es ja nur zwei Länder. Das ist Argentinien und Mexiko. Und sie bilden im Grunde ein Land. Ja, weil das ganze universitäre System, der ganze System der religiösen Schulen, die ganze Presse in Lateinamerika ist konzentriert in Buenos Aires oder Mexiko und wird von den gleichen Leuten gemacht, die mal dort sind, mal dort sind. Che Guevara war genauso, der war mal in Buenos Aires, mal in Mexiko. Und alle anderen sind genauso. Das heißt, auf der Karte gibt es ja im Grunde nur diese zwei Städte. Und alles andere sind sozusagen Schüler oder Republikationen und so weiter und so fort. Und die sind total auf der Einheit zwischen Katholizismus und Marxismus. Ja, das ist die Synthese. Die gehen alle durch die jesuitischen Schulen. Und das erste Buch, das man in der jesuitischen Schule bekommt, ist Kapital. Sowieso. Lenin ist eine Pflichtlektüre immer gewesen, bleibt ja. Das heißt, für sie ist diese Synthese zwischen Katholizismus auf der einen Seite, Marxismus auf der anderen Seite, das ist eine lange Tradition, die immer schon als sogenannte Befreiungstheologie da tonangebend war, gerade in diesen ganzen Städten. Und die Leute, die sonst wo sitzen, ja, Peru, Caracas, das sind alle Schüler von diesem System. Ja. Und lesen die gleichen Zeitungen und die gleichen Bücher, die in zwei, drei Verlagen erscheinen. Ein drittes Land ist Brasilien. Und da ist ja wirklich eine andere Sprache, das ist eine andere Tradition. Und es gibt keinen gefestigten Katholizismus. Und es gibt keinen gefestigten Katholizismus in Kombination mit dem Marxismus. Das ist zwar auch dort vertreten, aber da gibt es ja auch neureligiöse, das habe ich erzählt, neureligiöse Erweckungsbewegungen und so weiter und so fort. Und da ist viel, viel bunter. Aber es ist eher so ein Land der Massenkultur. Und die vergleichen sich ständig mit Argentinien. Also wenn man, ich habe zwei Abende verbracht in der Gesellschaft brasilianischen Intellektuellen. Und das ganze Gespräch drehte sich um, bei uns ist es so und in Buenos Aires ist es anders. Ja? Oder in Buenos Aires ist es so und bei uns ist es anders. Also es ist wirklich so eine, sie beziehen sich total auf Argentinien. Oder weniger auf Mexiko, Argentinien ist es. Ja? Und Argentinien ist ein Land der Hochkultur. Es wird verstanden als Zitadelle der hispanischen Hochkultur. Sogar mehr als jetzt Spanien selbst. Und als Ort, wo sozusagen diese Traditionen alle mehr oder weniger intakt bleiben. Und wirklich Philosophie und so weiter auf eine systematische Weise unterrichtet wird. Poesie, klassische Poesie nach wie vor betrieben wird. Galerien gut funktionieren, Museen gut funktionieren, das ganze Infrastruktur gut funktionieren. Und Brasilien funktioniert das alles nicht, eben Massenkultur und so weiter. Und das wird immer sozusagen Gegensatz. Und diese Hochkultur, die ist ja katholisch-marxistisch, ja, von ihrer Ausprägung. Sie hat im Grunde diese zwei, plus ein gewisser skeptische Post-Jorge Luis Borges-Haltung. Es gibt so einen gewissen argentinischen Schmerz oder argentinischen Skeptizismus, so ein gewisser argentinischer Zynismus, ja, der immer wieder Ausdruck findet, in verschiedenen Schichten. Relativismus, ja, das ist immer auch so eine akademische, ja, so eine hochkulturelle Haltung. Und das ist der Lateinamerika, so wie ich einen Eindruck davon bekommen habe. Das bedeutet, dass wir letztendlich mit katholischen Ländern zu tun haben, also Brasilien bin ich, aber das ist schon. Und sicherlich dieser Appell an die katholische Tradition oder an die islamische Tradition, das ist eine unglaubliche kritische Waffe gegen das Status quo und gegen die Gesellschaft, wie sie ist. Die Frage ist nur, ob man in Europa so etwas reaktivieren kann. Im 19. Jahrhundert, ja. Das 19. Jahrhundert war nach der Französischen Revolution das Jahrhundert, zumindest in zwei Drittel, ersten zwei Dritteln, ein Jahrhundert der Wiedergeburt des christlichen Glaubens und der Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit aus der Perspektive der christlichen Verheißung, aus der kritischen Auseinandersetzung. Das merkt man sehr in der Literatur, auch in Romanschreiben. Diese Zeit. Ob man das noch einmal veranstalten kann, ob sozusagen diese Substanz immer noch da ist, an die man appellieren kann, das ist eine große Frage. Ich weiß es nicht. Das kann ich nicht abschätzen. Aber ich habe das Gefühl, dass man an die Aufklärung, also so wie Habermas es macht, Projekt Aufklärung und Verlernung und so. Der Versuch sozusagen eine fundamentalistische aufklärerische Position zu beziehen, im Grunde im gleichen Sinne. Der Habermas macht nichts anderes als Zizek oder Talibans. Ja. Er versucht sozusagen eine Art fundamentalistische aufklärerische Diskurs zu veranstalten und sozusagen die Europäer an die aufklärerische Verheißung zu erinnern, in einer radikalen Form. Aber wenn man die Verheißung anschaut, dann sieht es ziemlich desolat aus. Also ich meine, was ist das hier eigentlich? Was hat die Aufklärung uns versprochen? Justine von Dessart? Ich weiß es nicht. Ja. Ich meine, Aufklärung hat uns versprochen, Lust, Laune, befriedigende Wünsche, strategische Kampf um das Überleben, ich weiß nicht, das auch nicht schon. Ja. Das ist kein kritischer Ansatz. Ich meine, irgendwie scheint es unklar zu sein. Also ich weiß es nicht. Also wenn man versucht, auf die Aufklärung zurückzuziehen, dann ist die Verheißung relativ schwach und dem Leben nicht alternativ. Wenn man versucht, sich an Christentum anzuknüpfen, dann geht es schon, weil es ist ein sehr, sehr starker Verweis. Sehr stark. Und sehr transzendente. Klar formulieren. Klar formulieren. aber ob sozusagen die Gesellschaft immer noch bereit ist, die Kritik im Namen des Christentums als eine legitime und sie unmittelbar betreffende zu akzeptieren, dass sie beugen muss. Ah, das ist für mich interessant. Jetzt machen wir eine Pause.